das Ruhrgebiet, der eiserne Triebmotor Deutschlands. Mächtige Schlote, tiefe Stollen und hämmernde Maschinen sind das pumpende Herz dieser rußschwarzen, aber ehrlichen Region. Und Alles scheiße und schmutzig hier und die Pumpen machen eh schlapp und die Zeche macht auch dicht und Episode 1 nimmt euch heute mit in den Pott. Eine Welt, in der man eigentlich nur noch Ficken und Alkohol hat, wenn sonst schon nichts läuft. Zumindest, wenn man einem einschlägigen Sexfilm glaubt. Wir haben uns nämlich Lass jucken Kumpel reingezogen und dabei vor allen Dingen zwei Dinge gesehen. Erstens, nackte Brüste und zweitens, Abgründe, die nicht einmal Herbert Grönemeyer auch nur irgendwie schön singen könnte. Also, Grubenlampe an und kriecht mit uns in die tiefsten Stollen des schlechten Geschmacks. Keine Ahnung, ob wir da jemals wieder rauskommen. Herzlich willkommen, liebe Internetgemeinde, ihr Wanderer da draußen in den kuriosen Tiefen des Internets. Ihr seid richtig gelandet bei Episode Heinz, dem Podcast für den Menschen mit wenig Geschmack, vielleicht auch viel gutem Geschmack, auf jeden Fall bei dem Podcast für deutschen Trashfilm. Ich bin mal wieder nicht alleine in den Weiten des Internets, bei mir sind meine charmanten Mit-Podcaster, Küppi und Simon, hi ihr zwei.
Hey.
Moin.
Für alle, die unter 18 sind und die nicht gerne was von Brüsten und sonst im Kram hören, heute wird's kinky bei uns. Also dann mal kurz Augen und Ohren zuhalten. Ja, Ohren wichtiger als Augen eigentlich. Denn wir sprechen über deutschen Sexfilm. Eieiei.
Oh ja.
Uiuiuiuiuiuiui.
Genau zur Sache.
Heute rücken wir ganz spät Abendprogramm rein.
Ja, also vielleicht muss man da sogar eine Triggerwarnung raushauen.
Normalerweise hauen wir Spoilerwarnungen raus.
Heute wär's die Triggerwarnung, ja.
Heute eher die Triggerwarnung. Jede Menge tasty und untasty Sideboobs, Frontalboobs, Frontal Nudity heute bei Episode 1. Denn es geht in die 70er zurück. Und der Film heißt Lass jucken, Kumpel. Ein schöner Name. Ich habe lange überlegt, was es heißen soll.
Es heißt ja einfach, mach hinne.
Lass knacken.
Ja. Wir kommen alle aus dem Ruhrgebiet. Ich habe es vorher nie gehört.
Ja, das ist den Ausdruck nicht. Auch so komisch bei dem Film. Spielt ja im Bergkamen. Das ist ja eigentlich bei uns um die Ecke.
Also viel lokalpatriotischer werden wir bei diesem Podcast wahrscheinlich nie werden.
Nein.
Wahrscheinlich.
Deswegen war es auch vielleicht uns ein Anliegen, mal so zu gucken, was auch jetzt an glorreicher Filmhandlung in der direkten Nachbarschaft stattgefunden hat.
Ja.
Aber irgendwie fand ich, war das dieses Ruhrdeutsch oder dieses Pott, dieser Pottslang oder dieses Pottgehabe doch sehr gekünstelt. Kommen wir ja später darauf zurück.
Da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Es war nicht überzeugend für mich, muss ich sagen.
Es war nicht überzeugend, das ist wahr. Normalerweise würde ich immer mit der Frage anfangen, worum geht's in dem Film? Lachen, ja. Ja, genau. Ich dachte am Anfang, man könnte es auch hier machen, aber das hat sich dann ein bisschen erledigt mit dem Laufe der Zeit.
Naja, ich meine, ne, der Film bewegt sich halt irgendwo zwischen Sexfilm, Slapstick und Marienthal-Studie, ne?
Ja, stimmt. Ja. Will auch so ein bisschen noch Sozialstudie sein irgendwie, so ein bisschen...
Ja, ein bisschen kritischer. Ein
bisschen kritischer sein, aber nach dem ersten Boob-Flashing lässt sich das dann auch einfach auflösen irgendwie.
Ich finde im Prinzip, also es hat ja schon so eine Art Rückgrat, dieser Film, also eine Geschichte, die das zusammenhält, nämlich das Ehepaar Lenz, ne, Heiner Lenz und seine Frau.
Gabi, glaube ich. Ne?
Gabi, genau, ja. Die
ein
einfach
Namen, auf die niemals ein Porno aufbauen könnte, sollte man meinen. Aber
Gisela
machen wir
heißt sie. Gisela,
nicht Gabi.
Gisela.
Lenz. Heiner und Gisela Lenz.
Gisela.
Ja, schreib mal mit den beiden Namen Porno-Zusammenfassung heutzutage.
Die einfach versuchen, Sex zu haben, aber es nie funktioniert. Ich meine, Heiner hat Bandscheibe und das Kind ist da.
Ja.
Oh Gott, dieses Kind.
Auf den Sohn möchte ich übrigens auch noch zu sprechen kommen, aber das machen wir auch später.
Und dann gibt's natürlich dann auch die ganzen Sexabenteuer der anderen Menschen um diese herum.
Ja, da ist dein Kumpel Georgie, der Mann, der glaube ich später eine Karriere als Vergewaltiger und Nuttenmörder gemacht hat.
Ja. Und angefangen als Polizist, die fangen immer als Polizist.
So kann man enden. So kann man enden.
Vom Polizisten zum Wirt,
zum Nuttenmörder. So. Ja, ist auch eine schöne Karriere, kann man machen. So. Weißt du, andere werden von Chemielehrern zu Crystal Meth Dealern, aber man kann auch den Lone Weg gehen. Man kann auch einfach Prostituierte umbringen. Und Kids vergewaltigen. Ja. Ja, also Georgie, sein bester Kumpel.
Genau,
also
es geht um das Bergarbeitermilieu.
Ja.
Heiner arbeitet auf Zeche Reichskanzler.
Ja. Ja. Wie so die guten Namen von so Zechen immer sind.
Und ist schon halb invalide, auch nicht so richtig glücklich. Und dementsprechend ist dann Gabi auch nicht glücklich.
Nee.
Und im Bett funktioniert es eben alles auch nicht mehr. Und das darum geht es eigentlich in dem Film, ne?
Ja.
Das ist so die.
Ja. Plus, Heiner versucht sich die ganze Zeit gegen seinen alten Nazi-Vorarbeiter, Hauptbergmann Eichel, Adolf Eichel, durchzusetzen. Und fieser Kerl, ganz fieser Kerl. So, das sind so die beiden Hauptstränge. Und dazwischen kommst du jeder Menge Busengrapschen, Sexwitzen, alles, was man in den 70ern unter Erotik verstanden hat.
Ausziehen, Sexszenen mit angelassener Hose, zumindest bei den Männern.
Ja, natürlich, klar.
Man fragt sich glaube ich, bei allen Schauspielern, ob die jemals in ihrem Leben Sex gehabt haben.
Also, ja, es wirkt wirklich so, als hätten wir eine kurze Schnelleinführung gegeben irgendwie. So ein kurzes Briefing, nicht viel Zeit, komm. So geht das, versucht das mal nachzumachen. Hat nicht ganz so gut geklappt.
Das Eckige muss ins Runde.
Man hat vielleicht auch versucht, Fußballparabeln zu erklären. So in diesem ganzen Ruhrpott-Fußballrahmen war das vielleicht das erklärmäßig Sinnvollste, keine Ahnung.
Was ich auch toll fand, dass auch, eigentlich ist es ja eine Suff- und Sex-Geschichte, ne? Also dass der Alkohol spielt immer wieder eine große Rolle.
Stimmt.
Lassen sich ja oft vorlaufen, gerade hier Georgies Kneipe ist ja auch immer wieder ein Handlungsschauplatz.
Die übrigens die traurigste Kneipe ist, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
Aber die Kneipe beruht auf einer wahren Begebenheit, also auf einer echten Kneipe. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Der Schwarze Adler oder so. Und der Autor, also das Ganze basiert ja auf einem Buch.
Ja.
Und der Autor spielt sogar mit. Ich glaube, es ist George.
Er hat eine Nebenrolle als Boxer.
Das kann gut sein, genau. Er war nämlich, bevor er Autor war, glaube ich, auch Amateurboxer. Und er hat halt in seinem Buch über die Geschichtchen, die da im Hinterzimmer von dieser Kneipe so alle abgelaufen sind. Darüber hat er in seinem Buch berichtet und anscheinend hat da so der ein oder andere dann ein paar bohrende Fragen von der Ehefrau erhalten. Und als der Autor dann eines Tages aus seiner Lieblingskneipe gekommen ist, wurde er, gab es ein bisschen handfeste Lesekritik. Wurde dann erstmal auf offener Straße verprügelt.
Ja, das war noch vor Amazon-Rezensionen.
Ja, das war, ja.
Ja, da passierte das noch so.
Da waren die Trolle noch freilaufend.
Man muss ja dazu auch sagen, also es ist eine richtig schäbige Kneipe. Ne? Von denen, das sind die, wenn man so durchs Ruhrgebiet mal fährt, wird man noch heute ganz viele von denen sehen. Meistens geschlossen inzwischen, aber so fies runtergekommen, paar dunkle Fenster abgedunkelt irgendwie. Draußen hängt zwar in so einem Isenbeck-Ding irgendwie die Tageskarte, aber man weiß sowieso, viel davon wird es da nicht geben. Irgendwie.
Aber durch den Film weiß man jetzt, was eigentlich stattfindet, wenn geschlossen steht oder geschlossen wegen Familienfeier.
Ja.
Denn so tot, wie das Gebäude von außen erscheint, ist es nicht.
Nee.
Innen drin ist dann wahrscheinlich der Wirt dabei, seine überaus attraktive, vor allem für ihn, viel zu attraktive Frau zu vernaschen.
Oder halt auch seine minderjährige Angestellte.
Ja.
So, kann auch passieren. What happens in the Ruhrpott stays in the Ruhrpott.
Ja. Was Simon schon gesagt, also der Film hält sich natürlich an das eherne Gesetz des Pornofilms, dass die männlichen Hauptdarsteller alle aussehen wie Gesichtsunfall, keine Ahnung.
Ja, der Hauptdarsteller hat mich mal so ein bisschen an Otto erinnert. Weiß nicht warum.
Ja, so ein bisschen.
Ja, oder an Peter Althoff.
Ja, Peter Althoff.
Es könnte auch Peter Althoff 10 Jahre jünger gewesen sein, bevor er mit dem Pumpen angefangen hat. Ja. Das ist wahr.
Vielleicht sollten wir doch am Anfang beginnen.
Ja.
Das Schöne ist ja, dass dieser Film startet wie diese alten VHS-Kassetten, die man im Erdkundeunterricht gesehen hat.
Das war mit diesem schlechten Einspann irgendwie, wenn am Anfang dieses zerbröselte Bild losgeht, wo dann der Verleih drauf ist. So.
Ja.
Genau, erst der Verleih, dann sieht man die Zeche irgendwie und dann ganz dick in bunten Farben Lass jucken, Kumpel, den Titel des Films. Aber man denkt die ganze Zeit, jetzt kommt
irgendwie... Erdkundefilm über Braunkohle halt.
Ja, über die verschiedenen Lagen der Erdschichten und so weiter.
Ja. Aber es wird auf eine ganz andere Art und Weise gebohrt.
Und dann setzt ja dieser Stream of Consciousness ein, der ja, also der ganze Film benutzt ja immer diese...
Voice-Over einfach.
Ja, die Voice-Over und hört dann immer den Stream of Consciousness von Heiner Lenz, wie er gerade darüber philosophiert, dass er schon wieder Magenprobleme hat und sowieso Bandscheibe und jetzt philosophiert, ob er auf die Arbeit gehen soll, auf Zeche, oder doch lieber erstmal ein Bierchen auf den sauren Magen kippt.
Ich hab vielleicht schon Magengeschwüre. Man müsste mal eine Radikalkur machen, alles richtig auskotzen. Wenn ich jetzt auf dem Magen feiern müsste, hätte ich gleich die Papiere. Aber vielleicht hilft der Alkohol wirklich. Mal richtig einen saufen. Früher hatte ich nie Last mit dem Magen. Aber der verdammte Ärger. Und der muss runtergespült werden. Außerdem bin ich am nächsten Tag immer geil. Und Gisela Spatz hat so lange nichts mehr von mir gehabt.
Vor allem, wenn dann die Kamera links und rechts guckt, Kneipe... Oder Zeche, Kneipe, Zeche. Und es macht irgendwie keinen Unterschied. Er geht ja in die Kneipe und da sind ja all seine Mitarbeiter drin. Sein Vorgesetzter ist in der Kneipe drin und sauft sich ein. Und seine Mitarbeiter sind auch da drin.
Ist auch scheißegal. So. Und bis dahin gibt sich das Ganze auch als Milieustudie aus. Du siehst so die beiden Pole, zwischen denen sich dein Leben als Bergarbeiter im Ruhrpott bewegen kann. Zeche und Kneipe. Punkt.
Ja. Und ich finde auch, es ist also einer der interessantesten Momente des Sims, ist es noch wirklich, wo das auch noch ein Thema ist, auch gerade die Zechenarbeit, also diese verstörende Szene, wenn der Heiner, also mit der Frau klappt es ja nicht ganz, also lässt er sich halt eben von seinem Freund Georg überreden, Prostituierten aufzusuchen. Ist ja klar, macht man dann okay. Und dann hat er ja Sex mit der Prostituierten und dabei blendet er immer wieder dann das Gesicht seines Vorarbeiters rein, der dann sagt, lass jucken, Kumpel, mach schneller, du musst mal lochen. Ja. Und die Frau sagt noch zu ihm, mach schneller, mach schneller. Und es ist eine sehr merkwürdige Szene gewesen.
Aber vielleicht die beste Szene im Film.
Ich hatte es auch gedacht. Es könnte die beste Szene im Film sein, wo nochmal dieser ernsthafte Grundgedanke des Films durchkommt.
Genau.
Irgendwo. Ja, wo Sex eben auch nicht, wo es nicht um dieses ganze Erotik-Ding geht, sondern irgendwie wird ja die Parallele hergestellt zwischen Sex und Arbeit und alles geht auf die Bandscheibe. Und
Frustration.
Das Leben ist scheiße.
Die ganze sexuelle Frustration.
Und auch, Entmenntlichung und...
Sex Macht als Kompensation für alles, diese Ohnmacht. Und ja, schöne Szene. Verstörend, aber absolut.
Aber auch da schon wieder. Der Film fängt ja schon so verstörend an, weil auch diese beiden Prostituierten sollen ja minderjährig sein.
Tatsache.
Ja, das sollen Schülerinnen sein.
Ich dachte, sie hat Schülerin gesagt in Anführungsstrichen, aber
die Finger-Anführungszeichen fehlen leider.
Weil sie machen ja gerade Hausaufgaben.
Anführungsstrichen.
Aber noch viel verstörender fand, war auch der Anfang, wenn dann der Heiner an seiner Gisela gerade im Bett ein bisschen rumschraubt. Und,
das hast du schön gesagt.
Es ist, anders kann man es auch nicht bezeichnen. Sie ist ja halt nackt da und sie will es dann ranmachen und dann schwenkt die Kamera so und dann sieht man dann den kleinen Jungen, der ist wie alt, 3, 4 oder sowas, in seinem Bett, wie daneben Krach macht und denkst du, boah, der war die ganze Zeit anwesend, während die schon.
Ihr seid im Raum mit ihm?
Ja, schon.
Aber vielleicht
schon den Softporno abgedreht haben.
Einfach zu verklemmt, andere Zeiten, frühe 70er, da ging sowas.
Da musstest du halt noch das Ehezimmer mit dem Kind
teilen. Und an dieser Stelle muss ich mal kurz einwerfen, dieser Junge erschien mir sowieso sehr seltsam selbstständig. Er verlässt ständig von alleine den Raum, als hätte er irgendeinen Businessplan irgendwie. So als hätte er mit seiner Krabbelgruppe irgendwelche Termine. So von wegen, ich muss jetzt los, danke fürs Essen, Mama und Pap, aber ich gehe jetzt. Ja, komm irgendwann wieder, ist in Ordnung. Und er geht einfach. Und du dachtest, das muss Kinderwelt gewesen sein vor irgendwelchen fiesen Sexual Predators und Typen wie Georgie, bevor die sich dann selbstständig gemacht haben, nach ihrer Kneipe irgendwie, weißt du?
Ich war mir aber auch die ganze Zeit nicht sicher, ob der Film nicht irgendwie... eigentlich eine Anleitung dazu sein soll, wie man sein Kind vernachlässigt. Dieser Junge hat mich so fertig gemacht, dass jedes Mal, wenn es um Sex ging, dieser Junge dann irgendwie noch reingeblendet wurde. Teilweise ohne Übergang, einfach.
Er war aber auch halt immer die Schuld, ne? Er hat halt auch eine Schuld mit daran, dass einfach kein Sex stattfindet. Es war immer so unausgesprochen, ach ja, er ist ja da.
Aber es gibt mindestens eine Szene, ich glaube, Gisela, die ja von Heiner nicht ausreichend befriedigt wird, sucht sich ja dann einen jüngeren Lover, den Untermieter.
Ja, den Fritz.
Den, ja. Genau, den Fitzi, den Sportler.
Der eigentlich zum Fußballtraining müsste.
Ja, und die beiden haben dann ja ein Stell-Dich-Ein auf dem Dachboden. Und während es da voll zur Sache geht, cuttet der Film einfach knallhart zu diesem kleinen Jungen auf dem Spielplatz.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was ist das für eine Message?
Ich weiß es auch nicht. Es soll dich brainwashen irgendwie. Ich glaube, dieser Junge hat einfach lernen müssen, sehr selbstständig zu sein, weil seine Eltern ständig fremdficken und irgendwie zu gar nichts anderem mehr Zeit haben.
Und
irgendwie.
Er durchschaut es ja auch.
Er durchschaut es auch, ja. Er sagt auch ficken in einer Szene. Er sagt es selber. Also,
und dann diese Lachszene, wie er dann Lachflash bekommt, als sie ihn verbessern, das ist doch Liebhaben.
Halt. Ja. Genau.
Und der Junge ist schon sehr früh ein Zyniker gewesen.
Wahrscheinlich hing er auch bei Georgie in der Kneipe. Der ist dann auch morgens rausgegangen und dann wäre die gleiche Szene gekommen, Kindergarten, Kneipe.
Der hatte
Kindergarten, Kneipe. Man sollte, ach fuck euch alle irgendwie so. Und wahrscheinlich, ja, der hat irgendwie Korn und Schnaps dabei. Ein Unterberg.
Ja, auf jeden Fall ein Herrengedeck.
Ja, ein Herrengedeck. Auf jeden Fall. Dieser Junge
ist. Komm, mach nochmal zwei.
Ist
alles scheiße.
Wenn es schmeckt, dann schmeckt es. So, weißt du? Und,
ohne jetzt spoilern zu wollen, der Junge kommt ja auch, der kommt ja auch noch in den nächsten zwei Filmen vor. Und es wird nicht besser.
Das ist eine traurige Kinderkarriere. Also.
Ich glaube, dass der wirklich, also auch die Entwicklung, allein diese Entwicklung dieses fiktiven Charakters, ich weiß nicht, wo der mit 10 oder 12 endet.
Wahrscheinlich hat er Macho Man zu dem Zeitpunkt im Kino geguckt. Und fand ihn gut.
Ja, natürlich. Endlich mal jemand, der den ganzen Schmutz von der Straße reinigt.
Ja.
Man muss ja sagen, während wir bei den anderen Filmen, die wir bis jetzt geguckt haben, halt eben das Drogenproblem und auch die Kriminalität vorherrschend war, ist es hier einfach wirklich die sexuelle Lust und Leidenschaft, die ja in jedem Einzelnen schlummert, vor allem in den Frauen, die eigentlich permanent und nur das eine im Kopf haben.
Ja.
Ja, und meistens ja eigentlich nicht wollen, aber in dem Film ist Nein ja, Nein meint nicht Nein, sondern
heißt ja, ja.
Ja. Ja, genau.
Natürlich.
Darüber müssen wir auch noch reden.
Man muss ja auch noch mal dazu sagen, wir sind jetzt einfach mal locker noch mal 10 Jahre zurückgereist, von den 80ern bisher in die 70er. Und, Drogen waren noch kein Problem. Es war gerade so die Flower Power Zeit. Sex und Drogen und alles war noch unter einem sehr anscheinend sehr unkritischen Blickpunkt.
Aber auch, ich meine, aber die Art, wie eigentlich jeder an Sex denkt und das eigentlich nur für gut ist, ja schon so grotesk, dass natürlich jeder erstmal seinen Partner betrügt mit anderen Menschen und selbst die Familie unter den Lenz, die Wagners. Opa und Oma Wagner.
Diese Altnazis.
Ja, die Alten auch so sexgeil sind. Vor allem der Opa natürlich. Der da, als dann sein Enkel Fritz erzählt, wie er eigentlich am liebsten oben mal die Gisela flachlegen würde, ihm dann noch am Montag sagt, ja Junge, mach das.
Das ist super doch okay.
Ich war ja damals auch genauso. Wirklich,
ich glaube, er war nicht Enkel.
Doch, er war Enkel.
Ja, ich meine auch.
Weil sie ihn die ganze Zeit, sie behandeln ihn die ganze Zeit wie so ein Familiending, aber ich meine, das ist so, weißt du, so ein Junggeselle, der dann eben.
Also meinst du?
So ein Junggeselle, der eben dann irgendwie bei so einem älteren Pärchen so ein Zimmer untergemietet hat.
Das könnte auch sein.
Das kann natürlich sein.
Das kann natürlich sein.
Weiß ich, aber so oder so.
Der Film hat nicht viel Zeit darauf verschwendet.
Nein, und komische Gespräche am Frühstückstisch. Ja. Seltsam, egal ob sie familiär irgendwie oder. Mieter und Untermieter, sehr, sehr seltsame Gesprächsthemen.
Es werden grundsätzlich in diesem Film nur seltsame Gespräche geführt. Alle Dialoge in diesem
auch
Film.
Wieder richtig.
Und letzten Endes werden alle Konflikte über Sex gelöst.
Ja.
Wenn es mal zur Konfrontation kommt, dann muss halt gerammelt werden, dann ist das alles wieder in Ordnung.
Das ist wahr. Ich hatte übrigens großes Mitleid mit Luki, dem italienischen Gastarbeiter.
Ja.
Bei dem
und Comic Relief des Films.
Und
glaube ich.
Comic Relief des Films.
Der lustige Austauschstudent aus dem College American Pie Film oder so.
Ja, ist da halt der italienische Gastarbeiter.
Ist der italienische Gastarbeiter in den Kumpelfilmen in Deutschland.
Ja, wo ich mir so dachte,
absolut.
Luki, wusstest du, worauf du dich einlässt, als du dein Bella Italia verlassen hast? Wahrscheinlich nicht.
Ja, und die, also die Darstellung, ich weiß nicht, ich glaube, der Film wollte da immer ein bisschen, wollte auch ein bisschen subversiv sein, aber im Endeffekt ist es natürlich irgendwie reproduziert es halt irgendwelche rassistischen Stereotype von dem kleinen Italiener, kleinen, dauergeilen Stöpsel, der die ganze Zeit die deutsche Frauen anschmachtet.
Ja.
Ja, und er spannt ja auch dem Georgie die Frau dann aus. Und ja, erfolgreich, muss man sagen. Aber sie, also selbst sie behandelt ihn ja dann auch immer so wie jemand Untergeordneten, so, also sie irgendwie abfällig in ihrer Art, ne? Immer so, ah ja, der Kleine, und ah, willst du nicht noch, und ist schon ziemlich viel.
Er ist nicht gleichberechtigt.
Er ist nicht gleichberechtigt.
Na, also sie ist doch ganz offen rassistisch teilweise, oder? Sagt sie nicht irgendwas von wegen, ja, von so einem Ithaka lasse ich mich nicht?
Stimmt, das kommt an einer Stelle. Ja. Ja.
Ithaka fällt öfter, das Wort, was man
ja sagt. Er ist halt nicht so ein fescher Prostituierten-Misshandler wie Georgie.
Ja, man muss einfach nochmal über Georgie reden. Das ist schon ziemlich krass, was dieser Mann eigentlich alles in diesem Film anstellt. Was er für Geschichten erzählt. Das war sowieso das Beste, als man eine Sexszene unterbricht mit einem Rückblick zu einer anderen Sexszene.
Das war das Beste. Weil irgendwie die Hälfte dieser Leute in diesem Film ja anscheinend auch irgendwelche polizeilichen oder militärischen Vergangenheiten haben irgendwie.
Genau, und das der Sex... Ah ja, genau, das war der Sex zwischen
Fritzi. Aber nicht und Georgie, das ist Fritzi, der Untermieter von den Wagners. Der aus irgendeinem Grund mal da schwang auch so eine sehr traurige, dramatische Hintergrundstory hinterher. Dieser ehemalige NVA-Soldat, der aber nur angedeutet wurde, der anscheinend irgendwie in Westdeutschland gelandet ist. Vielleicht, weil er Sex mit diesem JVA-Mädchen hatte. Nicht JVA.
FDJ oder
was? FDJ, oder JVA, BRD, was weiß ich denn.
Aber das ist ja auch das Verrückte, also diese... beide Male dieser Sex mit der Frau in Uniform so eine zentrale Rolle spielte für die Figuren, dass sie sich dran zurückerinnern.
Ja.
Das ist sowas typisch Deutsches wahrscheinlich, so ein Fetisch zu entwickeln. Der Polizist, der die Prostituierte bamst und die anderen Polizisten einfach zuschauen.
Ja.
Und dann halt eben der NVA-Lader, der dann die heiße junge Braut in der Natur natürlich.
Natürlich. Im Osten. Wo es halt irgendwie in brandenburgischen Wäldern oder irgendwas.
Versenkt, ja.
Sehr, aber wirklich eine sehr komische, sehr seltsame Entscheidung, in einer Sexszene zu einer Sexszene zurückzulassen. Vor allen Dingen, weil es auch noch mit Fritzis Gedanken begleitet wird. So dieses, das erinnert mich aber an was. Als hätte er gerade irgendwie einen leckeren Wein getrunken oder irgendwie so. Und denkt so, habe ich auch schon mal getrunken irgendwie, damals, 1965.
So. Das ist so die Antwort auf Marcel Proust, wenn auf der Suche nach der verlorenen Zeit die Hauptfigur in Madeleine beißt und dann die ganzen Erinnerungen wiederkommen. So ist das jetzt in der deutschen Variante. Man hat Sex mit einer Frau und dann erinnert sich, oh ja, damals... Die war ja auch heiß, die ich damals gebumst habe.
Ja, schnalle da. Ja, das ist die deutsche Antwort auf Proust. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Prost.
Ja,
eben. Matze,
und da hat Fitzi natürlich noch ein Riesenproblem, weil er darf ja eigentlich nicht, ne?
Er muss spielen eigentlich, ne?
Er muss ja spielen und da muss der Testosteronhaushalt ja auch stimmen.
Ja.
Ja, deswegen darf er auch nur einmal.
Er darf nur einmal. Ne?
Am nächsten Tag ist Spiel. Ist wichtig.
Das war mein Höhepunkt dieser ganzen Stream of Consciousness-Sache, dass er seine Gedanken teilt, wie er versucht, Zeit zu schinden, um seinen Höhepunkt herauszuzögern. Wenn er einfach mit diesen Spielsachen, die dann da auf diesem Dachbogen liegen, zum Teil noch rumspielt.
Sehr verstört, die kaputte Puppe auf die
Plätze. Ja, diese kaputte
Puppe. Was geht bei euch?
Und er dann an so einem Holzspielzeug irgendwie da rumfummelt und dann wirklich sagt, ja, bist du Zeit schinden. Muss er nicht sofort kommen und denkst so, what the fuck?
Was machst du da? Ja, guck dir beim Sex diese Puppe an.
Das braucht man beim Sexfilm auf jeden Fall. Die Gedanken der Protagonisten.
Mensch, erinnert die mich an drüben. An das hübsche Weib von der FDJ. Mein lieber Freund. Die war auch ganz schön geil. Die Weiber sind doch alle gleich, hüben und drüben. Einer ist sicher schon eingefahren. Darum habe ich seine Hübsche jetzt auch unter mir. Oh, jetzt schreit sie. Jetzt ist bestimmt schon zweimal gekommen. Oh Mann, ist die geil. Nicht wie die. Nicht dran denken. Du willst nur eine Nummer machen. Morgen wird gespielt. Ablenkung. Schön lange soll es dauern. Sie soll noch eine Weile an den Trockenbodenfick denken.
Also man kann es... Also Fritzi ist sehr creepy... Georgie ist noch viel unheimlicher. Genau.
Georgie ist eigentlich der Lehrmeister, muss man sagen.
Ja, der Grandfather of Rape.
Ja.
Godfather.
Also, genau, also wir lernen ja George dann in seiner Kneipe kennen, ne?
Ja.
Nachdem sich Heiner entschieden hat, eben doch nicht arbeiten zu gehen, sondern lieber einen zu heben. Und dann George aus irgendeinem Grunde erzählt, wie er damals, wie George ihn damals doch gleich an seinem ersten Tag mit in den Puff genommen hat.
Ja.
Woraufhin George sagt, ja,
ist das Beste.
Warum eigentlich heute, ja, warum heute nicht? Und genau. Warum in Erinnerungen schwelgen, wenn man das auch wiederholen kann.
So.
Und erstmal die Kneipe zumacht, beziehungsweise seiner Frau übergibt und dann sich mit Heiner zu dieser Edelprostituierten da begibt.
Edelprostituierten, ja.
Sie ist halt so privat.
Also ja, ja,
sie, ja, sie macht, genau, und hat da irgendwie, ja.
Hat ihre Schülerinnen.
Ja, in ja. sehr seltsamen Papierkleidern. Was sollte das? Es könnten auch Kostüme für Raumschiff Orion gewesen sein, aber sie haben sie nochmal wiederverwendet irgendwie. Und dann
ja.
War sehr, sehr komisch. Wenn das die 70er unter sexy verstanden haben.
Aber dazu passte dann auch an manchen Stellen dieser Jazz-Orgel-Soundtrack, der dann manchmal so eingespielt hatte.
Der irgendwie nie fehlen darf in diesen 70er-Filmen, wenn es kinky wird.
Auf jeden Fall.
Das gehört dazu.
Ich fand aber den Soundtrack fand ich insgesamt ganz interessant.
Ja.
Ich dachte die ganze Zeit irgendwo, gleich taucht der Schlagzeuger aus Birdman auf.
Das stimmt. gleich kriegen wir einen ewig langen Tracking-Shot. Wie Heiner durch die Stollen rennt. Ja, das stimmt. Wer weiß, wovon Birdman inspiriert wurde. Wissen es ja. nicht.
Aber man nicht. Gerade die Szene, wenn wir nochmal bei Georgie bleiben, unserem Vergewaltiger, denn wir haben es ja immer wieder angedeutet, er fällt ja irgendwann einfach über seine noch minderjährige, 15-jährige Aushilfe in der Kneipe her. Er lässt sie bei sich zu Hause baden und verspricht natürlich immer nicht reinzukommen und kommt natürlich rein.
Clever, wie Georgie ist, der alte Fuchs, hat er nämlich das Schloss, also ich meine, weiß nicht, ob er es selber kaputt gemacht hat. Nee,
er hatte den Schlüssel. Er hat den Schlüssel.
In
der Tasche stecken.
Ja. Das ist dann meistens auch später das Problem, was Entführungsopfer haben, dass wer anders den Schlüssel hat. So, ja.
Und dann macht er sich einfach über die Wehrlose in der Badewanne her. Und sie wehrt sich, sie weint. Also man hat ja noch so eine Großaufnahme von ihr mit der Träne, die über die Backe läuft, während er immer mehr bei ihr zur Sache kommt.
Ja, aus der Rubrik Filme, bei denen ich mich unangenehm gefühlt habe.
Ja, also da fand ich zwischendurch schon so, der Film ist schon irgendwie...
Oh, wird das ein Snuff-Porno? Was kommt jetzt?
Und dann wird die Situation aufgelöst.
Nächste Szene, er breitet die Müllsäcke aus. Ja.
Aber es wird ja humoristisch aufgelöst, indem dann dieser Georgie ausrutscht und in die Badewanne reinfällt.
Ja.
Und die junge Frau einfach lacht und alles ist wieder gut.
Ja.
Wobei ihr Lachen, genau wie das Lachen von diesem kleinen Blag, auch schon wieder so creepy ist.
Ja. Es ist sehr hysterisch. Vielleicht, weil sie weiß, dass sie ihre Gesichtshaut nicht mehr lange haben wird oder so. Ich weiß es nicht.
Das ist der einzige Triumph, den sie über ihn haben wird.
Ja. Wahrscheinlich. Bevor es diesmal ihr Gesicht ist, was unter Wasser gedrückt wird oder so.
Naja, das war halt in den 70ern Sexual Harassment.
Andere Zeit. Das muss man im Kontext verstehen.
Das muss man im Kontext verstehen.
Generell
sind die Frauen, die machen einen auf tough, aber sind nicht so stark, wie sie sich selber eigentlich sehen. Wenn zum Beispiel die Gisela halt eben sich auf Fritzis stell dich einen einlässt, aber sagt, nee, ich will das auch nicht mit ihm machen, der soll nur mal kurz gucken, aber den lasse ich dann da stehen. Soll ich ihm auch ruhig dann schön selber einfach eine Palme wedeln. Und was passiert natürlich? Sie bleibt auf der Matratze liegen.
Ja, Fritzi, der
ich weiß ja nicht, wie weit wir darauf eingehen wollen, aber Gisela ist, weil Gisela hat dann ja auch, hat einen steilen Abstieg noch vor sich.
Ja.
In einem der nächsten Teile arbeitet sie nämlich als Prostituierte. Da ist sie getrennt von Heiner und arbeitet dann als Prostituierte. Also ich glaube,
den Vorgeschmack merkt man schon, wenn sie einfach mal eben reinplatzt, während Ehepaar Gernot, also der Georgie und seine Frau gerade Sex haben und sie einfach reinplatzt. Sich dazu setzt, zuguckt, auszieht und dann mit Georgie dann weitermacht.
Was ist los mit dieser Frau?
Also genau, ich glaube, wenigstens bei ihr alles Konsens, ja. Also es ist nicht konsensual, weil bei allen anderen oder bei vielen anderen Begegnungen in diesem Film, sexuelle Begegnungen, sagen die Frauen ja nein.
Ja.
Was, wie gesagt, in diesem Film nichts bedeutet.
Nein, ist halt ja oder sogar geil. Ja, das ist wahr. Sie hat eine Agenda. So, sie zieht das durch. So,
und
macht das auf ihre eigene Faust. Das muss man Gisela lassen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber warum auch nicht? Warum sollte man nicht später entscheiden, dass der Beruf der Prostituierten eine gute Berufsentscheidung für eine selbstständige Frau in den späteren Filmen ist?
Ja, es ist eigentlich die logische Fortsetzung.
Es ist die logische Fortsetzung. Ja. Dazu kommt dann dieser seltsame Bitchfight, den sie dann ja noch mit Georgies Frau hat.
Mhm. Die ja anwesend
ist. Der Rosi, genau, während sie Sex haben. Das Ganze soll auch wieder sehr ist ein schwieriges Wort, wenn wir irgendwas in der Weinschorle hier fetischisiert werden. Kommt aber nur sehr strange rüber, weil der Film es nicht schafft, jede Form von Fetisch auch als solchen darzustellen, sondern es bleibt immer auf einer sehr creepy, seltsamen Ebene stehen.
Oh ja, gerade auch wenn die Edelprostituierte eigentlich zuguckt, wie ihre Kunden mit den zwei Schülerinnen Sex haben und sie dann nackig auf dem Schaukelstuhl mit der Banane rumsitzt. Und
Sollte das übrigens ein Gag sein, dass sie die Banane später isst, anstatt sie anders zu benutzen?
Ich fand den Gag nicht.
Ich musste lachen.
Ich musste auch lachen. Ich fand, das war nicht schlecht gemacht.
Das war in Ordnung. Da wird einmal mit Erwartungen gebrochen, und zwar auf die angenehme Art und Weise. Nicht auf die, oh, das hatte ich nicht erwartet, Art und Weise.
Ich mochte immer die Running Gags, dass immer, wenn dann gerade Heiner sich mal überwinden kann, jetzt, er kann gerade mal und will gerade mit seiner Gisela loslegen, immer was dazwischen kommt. Und dass das eine der schönsten Sachen war, dann, als sie ihm erfrischen möchte und dann auch so seinen Nagellackentferner
auf den Dödel schmiert.
Auf den Dödel schmiert und er dann jaulend durch die Wohnung springt.
Klassischer Gag, klassisch. Karl Dall hätte es nicht besser machen können.
Ich meine, nicht umsonst hat der Film ja die goldene Leinwand gewonnen. Er hat ja, war ein großer Publikumserfolg
im
Jahre 1970.
4 Millionen Deutsche haben den gesehen oder so, ne?
So, ja.
Also, von nix kommt nix, ne? Natürlich solche humoristischen Szenen, die das alles ein bisschen auflockern, tragen dazu bei.
Da lacht der Deutsche. Und man muss ja dazu auch mal sagen, der Film war ja keine Ausnahme damals, ne? Also es war einfach, diese Sexfilmbranche in den 70ern, unglaublich erfolgreich gewesen. Unglaublich. Ja, boomte. Also nicht wirklich Pornofilm, dafür wird einfach keine sexuelle Penetration gezeigt, aber auch kein Erotikfilm, weil es wird schon zur Sache gegangen. Es wird jetzt nicht nur kurz irgendwie eine nackte Brust von der Seite gezeigt oder ein nackter Arsch von hinten oder irgendwie sowas. Es zeigt schon alles.
Es wird mehr diese sexuelle Befreiung oder generell, dass die Sexualität wird als selbstverständlich dann einfach hingestellt. Ne? Als die Frauen sind halt nackt und die stört es dann auch nicht, die Figuren im Film hat es ja auch nicht gestört, wenn sie dann nackig von jemand anders gesehen werden oder wenn die Eltern nackig vor ihrem Sohn rummachen. Das ist alles anscheinend natürlich.
Das ist alles cool. Und es wurde ja auch in diesem ganzen Deckmantel der sexuellen Befreiung geführt damals. Es hat dann halt nur in die vollkommen falsche Richtung geführt.
Ja, es ist halt so ein Ausdruck eigentlich dieser vollkommen biederen und sehr steifen Art, finde ich. Also, weil das einfach so krasse Altherren-Fantasien sind.
Es war ja vielleicht auch nicht die schlauste Idee, diese Milieustudie zu koppeln an einen Schmuddelfilm. Ja,
vielleicht.
Also, dieses super biedere und komische Milieu und dann eben irgendwie auf sexuelle Befreiung zu machen, ist halt so ein bisschen seltsam.
Ja, das hätte wahrscheinlich funktionieren können, wenn diese sexuelle Befreiung wirklich als Kritik an diesem biederen Milieu hätte aufgefasst werden können.
Ja.
Aber es wirkt einfach eher nur so, als würde dieses biedere Milieu irgendwelche fiesen Machenschaften in Hinterzimmern noch verdecken. Irgendwie. Und das auch noch abfeiern. Und das ist einfach komplett nach hinten losgegangen.
Ich finde, dass das Ironische ist, ja, dass der Film wurde ja erst von dem Regisseur mehr oder weniger fast schon angekündigt als sozialkritischer Dokumentarfilm. Und da waren ja die ganzen Kinobesitzer waren ja vollkommen unzufrieden und enttäuscht, weil die wollten natürlich einen Sexfilm haben. Deswegen wurde nochmal extra ein Trailer gedreht, der auch zeigt, nee, keine Sorge, so sozial ist der Film gar nicht, es geht auch nur ums Bumsen. Und dann, gut.
Ich konnte es mir irgendwie erst gar nicht vorstellen. Man kann sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit in Deutschland gegeben hat, wo diese Filme in großen Kinos gelaufen sind, nicht in deinem schmuddeligen Porno-Kino nebenan, sondern wo Leute vielleicht abends geredet haben und gesagt haben, lass mal Jochen 2 Kumpel gehen.
Ja, ich muss ja sagen, es war ja eine ziemlich erfolgreiche Reihe dann.
Ja, es gibt auch wie viele Teile davon? 5?
Ja.
Ich meine 5, ja, wobei der... anscheinend war es so, dass sie beim der vierte Teil, also weil es ja, das war ja auch international durchaus angesagt, ne? Und anscheinend war es so, dass die Produktionsfirma für den vierten Teil extra draufzahlen mussten, weil der amerikanische Vertrieb hat da extra noch, um damit er sich besser verkauft, Hardcore-Szenen eingefügt. Nachträglich. Und dann haben sie entschlossen beim fünften Teil, na, da machen wir direkt einen Hardcore-Film draus und sparen uns den Umweg. Ja. Und anscheinend ist der fünfte dann einfach dann wirklich knallharter Porno.
Ja, man muss auch einfach mal sich für diese Titel der nachfolgenden Filme einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also Lass Jucken Kumpel, der erste, 72. Lass Jucken Kumpel, zweiter Teil, Das Bullenkloster. Lass Jucken Kumpel, dritter Teil, Maloche, Bier und Bett. Lass Jucken Kumpel, vierter Teil, Zwei Kumpel auf der Alm. Da wurden dann diese Almfilme noch so berühmt.
Ja.
Und dann der fünfte, den du genannt hast, Täglich Blasmusik im Hinterhaus. Der Kumpel lässt das Jucken nicht.
Da wurde eine großartige Tradition deutscher Pornotitel begründet damals.
Ja, ja, auf jeden Fall. So die Liebesgrüße aus der Lederhosen sind ja auch verwandt mit dem Kumpelfilm.
Auch mit dabei. So eine Parallelgesellschaft, also eine Parallelfilmreihe, nur dann halt aus Bayern, wo ein anderes Sozialmilieu dargestellt
ja.
wird.
Und wir haben ja auch eine bayerische Figur in dem Film drin.
Ja, schweres Alkoholproblem, der Mann. Schweres Alkoholproblem.
Ja. Ja. Aber eine attraktive Frau.
Ja, richtig. Die aber auch nicht befriedigt werden kann. Also außer natürlich von Obersteiger Eichel.
Allein der Name Obersteiger. Obersteicher Eichel.
Obersteifer Eichel. Das ist fantastisch. Damit kann man so immer, dass der Mann nicht seine eigene Reihe danach gekriegt hat.
Das ist auch ein, das ist ein deutscher Pornoname. Durch und durch. Obersteiger Eichel.
Damit kannst du wresteln.
Lass
du
kannst Pornos
drehen. Ja, lass Jucken Kumpel. Ja. Der Typ ist halt auch seltsam, der Obersteiger.
Ja, ja, durchaus. Er ist ja schon derjenige, der so auch wieder so dubiose Machenschaften hat. Er hat ja schon irgendwie, also einerseits passt er ja nicht auf, wirklich, also er schludert. Andererseits ist er ja schon ein richtiger Tyrann gegen seinen Untergebenen, lässt die ordentlich schuften und kaputt gehen. Und dann auch noch besucht er dann während deren Schichten die Frauen und hat mit denen dann Sex.
Ja, ist ja auch ein attraktiver Mann.
Also das, was halt der Durchschnittsdeutsche von seinem Chef erwartet.
Ja.
Ich finde ja die ganze Zeit, der Film hat da irgendwie was Interessantes mit dieser ganzen die Kritik an irgendwie an diesem ganzen Arbeitssystem, die aber halt leider eben nur so oberflächlich vorgespielt wird, ne? Und dann als Kulisse im Endeffekt gedient für diese Sexfilme.
Ja.
Also im Endeffekt ist Heiner ja erstmal so ein ganz interessanter Charakter, der da die ganze Zeit seinen Bummelstreik macht oder so, eigentlich keinen Bock hat zu arbeiten, da eigentlich raus will auch, ne? Vielleicht Chemiker werden möchte. Ja, und immer dieser Kontrast auch zwischen, man ist stolz auf seinen Beruf, der Bergmann, und auf der anderen Seite eben ist es ein knallharter Beruf, der einen kaputt macht.
Es ist interessant, es korrespondiert so ein bisschen mit dem britischen Film, die so ungefähr um die Zeit auch losging, wo es dann in dieser neuen Welle auch gerade um diese Arbeiterschicht gegen die Arbeiter, die da auch zum Teil Bergarbeiter, Kohlearbeiter waren, und diese angry young man, die dann so gegen alles rebellieren, sich kaputt saufen und eigentlich nur noch auf Krawall gebürstet sind. Das steckt ja auch so ein bisschen in dem Heiner drin, und deswegen ist für mich auch Heiner einfach die interessanteste Figur des Films gewesen, auch die sympathischste. Aber das geht halt leider dann natürlich verloren, weil der Sex halt einfach eine größere Rolle spielt.
Ist zwar immer anders, irgendwann so vor sich hin, klar.
Ja.
Ja. Ja, und das Biedere dadurch auch, also das Biedere bleibt ja irgendwie. Ja. Ne? Es gibt ja diese Rebellion, gibt es ja nicht wirklich.
Nee.
Aber es ist schon spannend, dass man mit Heiner als Protopunk in den Lass Jucken Kumpel Film schon ein interessanter Gedanke. Leider wird halt nichts draus gemacht. Ne?
Ich finde, dass das Beste ist eigentlich das Ende des Films. Als dann in Georgies Kneipe, wo auch sonst nochmal die meisten Figuren zusammenkommen, Fritzi die Verlobung mit der Ulla, da mit der jungen 15-jährigen Bedienung bekannt gibt und alle sich so freuen, Ute heißt sie, glaube ich.
Ute, ja.
Ute, genau. Alle sich so freuen und stoßen an, und auch der Georgie, er freut sich, oh ja, ne, die er eben noch sexuell belästigt hat, die wird jetzt, kriegt ein Kind von dem Georgie. Ist ja ganz Fritzi. Schön.
Von Fritzi.
Und alle stoßen an, und dann hört man die Gedanken von Georgie, wie er dann nur so sagt, ach ja, komm, Fritzi ist ja auch ein Kumpel. Ja, die malochen sich eh jetzt kaputt und bis 40, und dann können sie auch nichts mehr, was für Idioten. Und sich.
Dann haben sie Staublunge und
so. Ja, genau, da haben sie Staublunge, sind sie tot, und jetzt muss er quasi, jetzt heiraten sie dann, und dann muss er dann ordentlich schuften um das Baby und die Wohnung alles abzubezahlen und...
Ute, das freut mich aber für dich. Ah. Fitti, du bist ja ein richtiger Glückspilz.
Ja, freilich.
Wer hätte das gedacht? Nein. Mutti.
Hat der das nötig? Die verdienen als Knappen schon schönes Geld. Saufen, rauchen wie die Alten, pimpern ihre Mädchen, machen sie voll und müssen dann heiraten. Dann können sie mal lochen, damit sie das Geld für die neue Wohnung, die Möbelraten und das Baby aufbringen. Bis sie eine Staublunge haben, die Dösköppe. Mit 40 sind sie dann meist Halbinvaliden. Gratuliere. Prost.
Prost. Prost. Prost.
Das fand ich ziemlich fies und ziemlich böse.
Ja, es ist ein sehr deprimierender, fieser, böses Ende für so einen Film.
Ja, vor allem, weil ich denke, jetzt versucht der Film noch sowas wie ein Happy End zu generieren oder sowas. Sie ist schwanger und auf einmal ist es wieder so eine heile Welt, so eine Familienwelt, keine Sexwelt mehr. Das ist ja schon, es ist wie so eine Rückkehr zur biederen Familie, aber dann wird das, macht halt Georgs innerer Monolog alles nochmal kaputt.
Ja, und das ist ja manchmal auch das, was den Film dann so schwer zu konsumieren, also was heißt schwer zu konsumieren machen, aber es macht ihn manchmal verstörend. Immer wenn man glaubt gerade, man kann sich jetzt komplett in dieses Sex-Setting fallen lassen, irgendwie hier passiert eh nichts anderes mehr, außer so ein paar frivolen Späßen, dann kommen wieder so komische Sätze oder Szenen oder Einstellungen, die dich da rausreißen und dich kurz wieder denken lassen, der Film hat sowas wie einen Anspruch.
Er hätte einen Anspruch, wenn er es noch weiter verfolgt hätte.
Ja, hätte was werden können. Hätte was werden können.
Ja. Aber wie fandet ihr denn diesen Slang, den sie gesprochen haben?
Ja, über den haben wir noch nicht gesprochen, genau.
Nee.
Bei manchen also, überzeugend, bei anderen klang es sehr gestellt.
Ja. Ja, fand ich auch.
Also der Film wurde ja auch gar nicht in NRW gedreht, ne?
Nee, die Handlung spielt sein Wert kam, aber genau, es wurde ja irgendwie in Bayern oder so gedreht, ne?
Und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich eher einen Film über Bayern sehe, als jetzt über so eine echte Ruhrpott-Bergbaukolonie.
Das fand ich sogar noch ganz überzeugend, muss ich sagen.
Ja, teilweise, aber ich meine jetzt so die Leute, die da rumgelaufen sind.
Ja.
Die Charaktere da, die hatten noch nichts von Ruhrpott.
Nee, das stimmt. Also ich meine nicht, dass ich den Ruhrpott irgendwann in den 70ern mal gesehen hätte, aber... Das wirkte alles so sehr gezwungen irgendwie, als wollte man jetzt klar machen, dass es der Ruhrpott ist, also müssen sie auch alle Ruhrpottdeutsch sprechen.
Ja, aber die wenigsten machen es doch wirklich, oder?
Ja, genau. Das heißt,
also bei Heiner, der ist ja auch übersynchronisiert, oder? Also alles, der ganze komplette Film ist auch übersynchronisiert. Da wird halt versucht, so ein bisschen Ruhrpott, die Synchronisation von Gisela klingt überhaupt nicht nach Ruhrpott. Ich weiß nicht, was das sein sollte.
Ja, und natürlich auch, machen sie dann in Ruhrpott dann so bestimmte Ausdrücke dann fest, wie halt eben Lassjuckenkumpel oder Malochen und immer so Wortsprengsel oder Formulierungen.
Es dreht sich um so Schlagwörter, mit denen man es assoziieren soll.
Genau. Das spielt ja im Pott, aber die werden ja dann aber auch so, ja, nicht gerade talentiert von den Sprechern rezitiert, dass man da echt das Gefühl hat, ja gut, die müssen das jetzt sagen, also die sagen das jetzt, aber eigentlich richtig sprechen können sie es nicht.
Hm.
Nee, absolut nicht. Und dann haben wir noch Luki mit diesem rassistischen italienischen Slang und redet was von wegen Amore und Rotwein und so.
Ja. Asole mio.
Es funktioniert nicht wirklich.
Es funktioniert nicht wirklich und allgemein kann man, glaube ich, sagen, so wohl das Voice-Over als auch die schauspielerische Leistung sind jetzt nicht glänzend.
Nee, sie haben sich jetzt auch auf der sprachlichen Ebene nicht wirklich um Charakterentwicklung gekümmert, wenn sie es schon auf der Drehbuchebene nicht getan haben. Sie haben sich auch da nicht drum gekümmert.
Ich meine, was funktioniert manchmal sind echt so blöde, derbe Sprüche oder so Formulierungen. Also was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist, ist, wenn dann der Heiner seinen großen Unfall hat auf der Arbeit, wenn er von diesem Wagen erwischt wird und dann am Boden liegt und so Schmerzen hat, oh ne, ist der Bauch, oh, hoffentlich ist der Pissmann nicht kaputt.
Ja. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist auch der Deutsche in einem, der über solche Sprüche noch mal lachen kann. Auch 40 Jahre später.
Ja.
Das ist, vielleicht lachen wir auch darüber, einfach weil wir aus der Region kommen. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Weiß es nicht. Aber das war witzig.
Ja.
Ja.
Ja, ein, zwei gute Sprüche waren schon dabei.
Ja, doch.
Die kann man nicht merken.
Ja.
Aber die sind dann doch ein bisschen spärlich gesät, dass man sich dann durch dieses Pseudo-Pott Deutsch durchkämpfen muss und halt die generell unterirdische schauspielerische Leistung.
Ja, dieser Versuch, Milieu nur durch diese Pseudosprache zu schaffen, hat auf jeden Fall irgendwie keinen Erfolg. Das geht voll nach hinten los. Und,
Würdet ihr denn sagen, dass sollte man sich den Film anschauen, oder wie ist da euer Urteil?
Also,
wenn alle Videos bei YouPorn durch sind, ne?
Also ich muss auch echt sagen, also der Film ist halt interessant, aber mir macht fast, also einfach diese zu vielen Sexszenen im Film macht mir den Film auch so ein bisschen kaputt. Auch vor allem, weil es halt zum Teil Sexszenen sind, die einfach verstörend sind und widerlich auf ihre Art. Auch so ein widerliches Mann-Frau-Bild aus der Zeit auch so repräsentiert. Fand ich manchmal anstrengend, dann gerade wieder die 98. Sexszene dann mit anschauen zu müssen.
Ja, absolut. Also ja.
Also ich glaube, ich habe mich noch nie in so einem Film so befangen oder so
gefühlt. Unangenehm.
Ich fühlte mich wirklich wie der kleine Thomas, wie dieser Junge, der dann irgendwie in seinem Laufgitter da noch drin steht, während die Eltern gerade loslegen, von der ersten zur zweiten Base überzugehen.
Wir alle sind Thomas in diesem Film.
In unserem Käfig gefangen.
Und die Sexszenen sind ja auch so super awkward.
Ja,
und
ja.
Wirklich, ja, also für die Sexszenen muss man den Film auf jeden Fall auch nicht
gucken. Nein, also stellt eure Vaseline wieder zur Seite und eure Taschentücher. Ja. Lasst es.
Ja, wie gesagt, da gibt's immer, ja, der ganze Film, ein einziger Coitus Interruptus. Es geht ja eine Story darum und dann eben auch diese Überblendung, während du dann da die Sexszene hast und dann werden plötzlich Kinder gezeigt oder
der
irgendwelche
Chef oder der Obersteiger.
Und, ja.
Oder der Obersteiger, ja.
Oder der Obersteiger.
Aber wenn ihr mal wissen wollt, wie ihr auch einen Orgasmus rauszögern könnt, dann guckt es euch an. Zieht euch auch mal eine kaputte Puppe an mit nur einem Auge.
Ja, genau. Also dafür ist es wieder interessant halt eben. Es ist ein Pornofilm.
Tipps und Tricks mit Fizzi.
Ein Sexfilm mit Stream of Consciousness und leichten sozialkritischen Touch.
Ja.
Also dafür ist es...
Und ich finde, ja, der Film hat auf jeden Fall super unangenehme Szenen, definitiv. Wie gesagt, Sex mit Minderjährigen, die Hälfte der Sexszenen sind nicht wirklich, da gibt's keinen Konsens. Und aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so überzeichnet. Und es geht darum, dass es irgendwie die Fantasie ist, dass man, also es ist schwer, den Film dann so ernst zu nehmen, dass man sagt, es ist wirklich so kein Affront.
Ja.
Es ist kein Affront.
So, genau. Und man muss also sagen, wenn man sich mal dafür interessiert, also wie man zumindest versuchen könnte, in einen Sex- oder Pornofilm einen Hauch von Anspruch reinzubringen, und dann mal sehen, wie man es dann im Endeffekt nicht macht, dann sollte man sich den Film mal angucken. Weil auf der anderen Seite habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wir leben heutzutage so in Zeiten, wo Erotik und Pornofilm auf der ernstzunehmenden Seite gar keine Rolle mehr spielt irgendwie. Das sind immer Schmuddelfilme irgendwie. Und es wird komplett vielleicht die erzählerische Möglichkeit von solchen Filmen vernachlässigt irgendwie sowas. Und in diesem Film wird kurz angedeutet, wie es funktionieren könnte.
Ja, im modernen Porno ist es halt runtergekocht auf nur noch Hardcore.
Genau. Genau, es ist nur Hardcore-Gebimsel und dieser Film hat zumindest ganz kurz diesen Anspruch, eine Messlatte zu legen. Über einen gesellschaftlichen Kommentar. Geht dann halt voll nach hinten los. Okay, aber wenn ihr da draußen irgendwo vielleicht gerade seid und sagt, ich möchte mal ein Porno machen, der hat einen Anspruch, der auch mal ein Kommentar sein möchte zu irgendwas, außer halt nur irgendwie ganz stumpfes Geficke, sondern den Sex zu was benutzt, dann guckt euch zumindest vielleicht mal an, wie man es nicht macht. Aber wo die Ansätze liegen können, sowas durchzuziehen.
Und ich finde, die ersten 10 Minuten kann man sich sowieso geben. Oder die ersten 5 Minuten. Ja. So, also dieser, wie es anfängt, wie der Film anfängt, ist schon, als ich mit dem Stream of Consciousness, ich dachte erstmal so, oh, okay.
Alles klar,
okay.
Alles klar.
Interessant.
Und dann kam Georgie.
Dann kam Georgie und es wurde gleich.
Oh. Und es wurde, und der Abstieg war perfekt. Oh, je.
Unangenehm.
Ich denke, das stimmt. Also ich meine, wenn man jetzt mal über das Genre sprechen will, wenn man über Porno sprechen möchte, ich meine, es tut sich ja auch da was. So, es gibt die Porno-Parodien von allen möglichen Filmen und Serien und es gibt feministischen Porno und etc. Klar.
Es ist ja auch etwas, was ja auch in Japan vor allem gemacht wird mit den sogenannten Pink-Movies. Also auch so Sexfilme, die aber allerdings halt auch Experimentalfilme sein können. Also den Filmemachern ist absolut keine Grenze gesetzt, sie sollen nur ein paar Sexszenen reinbauen und meistens sind es dann vor allem junge Filmemacher gewesen, die daraus dann eigenwillige Autorenfilme gemacht haben oder auch sozialkritische Sachen behandelt haben. Also das, was Lars Juckenkumpel so ein bisschen vermuten lässt, das wurde auch in Japan sehr stark betrieben. Und das ist halt interessant, weil das ist halt schon noch in den 70er Jahren vor allem die Möglichkeit gewesen des Sexploitation-Films.
Ja,
mehr zu sein, als einfach nur den Sex zu liefern.
Genau. Ne? Also gerade in einer Zeit, in der irgendwie jede Gewaltdarstellung im Kinofilm irgendwie trotzdem ab 12 ist, aber sofort ein Sidebub irgendwie im Mainstream-Kino direkt verbannt wird oder generell im großen Kino, kann man sich mal einen Film aus einer Zeit angucken, in dem es überhaupt gar kein Problem war, Sex in einem großen Kino zu zeigen und die Leute sogar noch in Scharen reingegangen sind. Ja? Man muss nur gucken, was man aus diesem Film am Positiven rauslernt und was man daraus einfach als Negatives rauslernt.
Ich kann auch kurz, ich habe die Literaturkritik zu dem Buch, zu der Buchvorlage gefunden auf Spiegel damals von 1971. Ich kann ja mal kurz das entscheidende Zitat, glaube ich, daraus lesen. Und zwar schreibt Max von der Grün damals: Die Penisideologie dieses Buches macht den Arbeiter zum Hans Wurst. Mehr solcher Bücher und wir dürfen gewiss sein. Die Manipulation mit Sperma garniert wird von den Manipulierten als Vergnügen empfunden werden. Die Ausbeutung mit Orgasmen versüßt wird den Ausgebeuteten als begehrenswert, als ihr eigentliches Lebensziel erscheinen.
Können wir das bitte irgendwie als unser Podcast-Motto oder irgendwie sowas machen?
Ja, das ist schon Adorno Kulturkritik formuliert auf den Sexfilm.
Ja.
Oder auf das Sexbuch.
Ja, ich glaube, Max von der Grün war halt ein bisschen pissig, dass es eben damals, also
so erfolgreich wäre.
Ja, und die eben ist quasi die klassische Arbeiterliteratur sozusagen ausgehöhlt benutzt hat als Gefährt für die ganzen, für eigentlich für einen für anspruchslosen Sexfilm.
Schmuddelfilm. Ja.
Ja.
Aber immerhin, immer noch die willkommene Alternative zu 50 Shades of Grey.
So.
Der Skandalfilm, bei dem es der größte Skandal ist, dass er überhaupt ein Skandalfilm sein soll.
Ja, wenn man auf den Punkt zu sprechen kommt. Ja, also wo sich 50 Shades of Grey für ganz schön skandalös und schmuddelig hält.
Und bitter enttäuscht wurde. Der soll das Juckenkumpel gucken.
So, ja.
Hey, aber um mal fair zu bleiben, gut, da wird dann jetzt eben die Fantasie einer alternden Hausfrau verfilmt. Und hier ist es eben die Fantasie
derselben Hausfrau eigentlich, nur 40 Jahre früher.
Hier ist es schon, also der Film hat schon eine sehr männliche Perspektive.
Ja. Gut, das muss man sagen.
Also hier ist es eben die Fantasie von so einem alten Mann.
Ja. Oder so. Man kann sich auch vorstellen, quasi als ob der ganze Film nur stattgefunden hat in einem Stollen, in dem er manchmal spielt, wenn die beiden Fritzi und Heiner so diesen Wagen schieben, den Kohlewagen, und sich dann so Sachen erzählen, Geschichten austauschen. Könnte man sich auch vorstellen, als wäre dieser ganze Film nur so eine dieser vielen schmuddeligen Sachen, die sich Heiner und Fritzi austauschen. Auch unter der Dusche, wenn Fritzi vorführt, wie er auf Kommando und Ständer bekommt.
Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, das wäre noch der einzige Twist gewesen, der gefehlt hat, dass am Ende rauskommt, das Ganze ist nur ein Traum oder eine Geschichte, die die beiden sich erzählt haben oder irgendwie sowas.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, also wenn ihr 50 Shades of Grey eh schon bei euch im Regal stehen habt und sagt, ihr seid sexuell anspruchslos, dann bitte.
Lass jucken,
Kumpel. Greif zu, bitte. Ja. Oder wenn ihr halt sehen wollt, wie man ein Porno mit Ansatz falsch macht und ihr ihn anders machen wollt. Bitte, guckt es euch an. Ihr habt es bei uns zuerst gehört. Ja.
Absolut. Und schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr von Lass jucken, Kumpel haltet.
Ja, richtig. Und womit ihr euch von eurem Orgasmus ablenkt. Das bitte auch. Ja. Soweit. Twittert es uns, schreibt es uns in die Kommentare. Wir hören uns wieder. Für heute sind wir durch. Wir müssen uns jetzt erstmal die Hände waschen gehen. Und hören uns wieder. Beim nächsten Mal Episode 1. Schaltet rein, wenn es wieder jede Menge schlimme Filme aus deutschen Landen gibt. Bis dahin, macht's gut.
Ciao. Tschüss.
Das war Episode Heinz, wie immer mit Musik von Prefab Messiahs. Falls der Song euer Leben verändert hat, ihr dazu heiraten wollt oder euch die Mucke einfach nur gefällt, dann findet ihr das komplette Album unter www.theprefabmessiahs.bandcamp.com und das Geniale ist, es kostet so viel, wie ihr bezahlen wollt. Also das solltet ihr auschecken und natürlich solltet ihr auch Episode Heinz besuchen unter facebook.com/episodeheinz und bei Twitter unter @episodeheinz und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann schreibt uns eine Mail an episodeheinz@gmail.com. Wir freuen uns über euren Input, denn vergesst nicht, das Ganze hier soll keine Einbahnstraße sein, also schreiben, 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 denn vielleicht kennt ihr ja einen Film, den wir uns unbedingt ansehen sollten, oder aber vielleicht seid ihr selber passionierte Filmemacher und wollt uns von eurem B-Movie-Projekt erzählen, oder vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Branche unterwegs ist und den wir unbedingt mal interviewen sollten, haut alles raus. Das war's für diese Woche, aber ihr könnt natürlich auch alle unsere älteren Folgen auschecken unter soundcloud.com/episodeheinz und immer dran denken, keep your stupid dreams alive. Episode Heinz, over and out.